Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und dann jetzt ja doch so die ganzen Wochenenden mit den 1000 Feiertagen. Und dann ist doch immer auch so viel drumherum. Letzte Wochenende der Friedurlaub. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Ich möchte gerne mit euch heute in eine neue Predigtreihe einsteigen, wo ich glaube, dass sie eher etwas kurz wird. Und sie steht unter dem Motto, muss mich eben noch ein bisschen vorbereiten. Steht unter dem Motto, leiten und geleitet werden. Leiten und geleitet werden. Und ich glaube, das ist ein Thema, ich meine, wir hätten auch in den Gottesdiensten noch nicht drüber gesprochen, so dass es vielleicht auch ganz gut ist, das auch mal zu thematisieren. Denn ich glaube, dass wir alle Erfahrungen damit gemacht haben mit dem Thema, entweder gute Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen, entweder in der Situation, wo du selber geleitet hast, wo du also in der Position warst, dass du Entscheidungen treffen dürftest, die auch für andere Leute maßgeblich waren, wo du andere Leute anleiten konntest, oder halt auch in der Situation, dass du selber irgendwo geleitet wurdest. Und es gibt ja ganz viele Kontaktpunkte damit. Das geht schon los, quasi im Elternhaus, da treffen unsere Eltern, haben Entscheidungen für uns getroffen und uns ins Leben angeleitet und die für unser Leben total wichtig und prägend waren. Im Kindergarten, später in der Schule haben wir mit Lehrern zu tun und haben uns unter ihnen amüsiert oder vielleicht auch gelitten oder auf jeden Fall haben sie eine wichtige Position in unserem Leben gehabt. Und dann später in dem Arbeitsleben geht es dann halt auch los mit Vorgesetzten und Chefs. Und ja, da machen wir halt auch so unsere Erfahrungen damit. Vielleicht bist du mal vor Gericht gestanden und da war ein Richter, der dann halt auch deine Angelegenheit entschieden hat. Und entweder warst du vielleicht von dem Urteil begeistert oder vielleicht halt auch genau das Gegenteil, dass du es als total ungerecht empfunden hast, was da entschieden wurde. Und auch in der Gemeinde gibt es ja Leute, die irgendwo Bereiche verantworten, Angelegenheiten dauerhaft oder zeitweise verantwortlich machen. Und wir haben Erfahrungen damit gemacht. Und gerade die schlechten Erfahrungen prägen ja manchmal leichter oder tiefer als die guten Erfahrungen. Häufig ist das so, wenn man irgendwie so das so auf eine Waage legen würde, dann manchmal gefühlt 10 gute Erfahrungen wiegen ungefähr in unserer Seele manchmal so schwer wie eine negative Erfahrung. Und diese ganzen Negativbeispiele über schlechte Leiter, schlechte Politiker, schlechte Firmenchefs, schlechte Gemeindeleiter, schlechte Leute in Kirchen gibt es ja ohne Ende. Und es gibt in der ganzen Kirchengeschichte leider total viele Negativbeispiele. Und auch die Bibel ist eigentlich von vorne bis hinten voll mit absoluten Negativbeispielen, wie Leiterschaft völlig in die Hose geht und missbraucht wird. Und jeder, der da so negative Erfahrungen mitgemacht hat, und ich hoffe, du lehnst dich jetzt zurück und sagst, hey, nicht mein Thema, Halleluja, dann soll das auch so bleiben. Aber die negative Erfahrungen damit gemacht haben, da hat das eigentlich, hinterlässt das häufig so einen doppelten Schaden. Einmal natürlich zuerst den Schaden in deiner Seele, dass du was Negatives erlebt hast. Dass du vielleicht jemandem vertraut hast, der dein Vertrauen missbraucht hat. Dass du an jemanden geglaubt hast und hinterher hat sich herausgestellt, der hat nur versucht, dich vor seinen Karren zu spannen, für sein Ego, für seine Projekte, für seine Ziele. Oder der hat Wasser gepredigt und dann doch Wein gesoffen. Und dieser Schaden, der persönliche Schaden, vielleicht in deinem Herzen, ist erstmal so, ja, vielleicht noch so der tiefere. Und dann gibt es noch so einen zweiten Schaden, dass dieses Thema grundsätzlich negativ ist. Dass dieses Thema Leitung, Leiterschaft, dass wir da direkt so ein mieses Bild von haben. Und ich kann das gut verstehen. Und manchmal, vielleicht hast du es schon mal so erlebt bei dir auf der Arbeit, da wurde jemandem einen neuen Job übertragen und der hat jetzt eine Leitungsposition eingenommen und dann gibt es schon direkt so die ersten Sprüche, na, gehörst du jetzt auch zu denen? Ja, wir hier, die da. Oder quasi schon fast, als wärst du auf die dunkle Seite der Macht übergetreten und gehörst jetzt auch zu denen. Wo solche Sprüche sind und auch, selbst auch in der Gemeinde ist das manchmal so, dass dann, das haben wirklich auch Leute erzählt, auch bei uns, aber auch woanders, dass wenn jemand in ein Ältestenteam eingestiegen ist, dann waren auch plötzlich Leute, die haben dann irgendwie nicht mehr so geredet mit dem, wie das vorher war. Weil, oh, er ist irgendwie vielleicht auf die dunkle Seite der Macht gegangen. Wenn das Scherze sind, dann ist das super. Ich finde, man soll auch über alles Scherze machen dürfen. Aber manchmal steckt ja doch ein bisschen Wahrheit da drin. Und diese ganzen Negativbeispiele, dass das ganze Thema eigentlich für viele Leute ein schwieriges Thema ist. Ich habe mal ein Gedicht rausgesucht von Bertolt Brecht, der zugegebenermaßen in einer ziemlich bösen Zeit gelebt hat. Und er hat sich auch das Weltgeschehen angeguckt, die Tageszeitungen gelesen und gesehen, was eigentlich überall passiert. Und er schreibt in seiner Ballade vom Wasserrad Folgendes. Ach, wir hatten viele Herren, hatten Tiger und Hyänen, hatten Adler, hatten Schweine, doch wir nährten den und jenen. Ob sie besser waren oder schlimmer, ach, der Stiefel glich dem Stiefel immer. Und uns trat er, ihr versteht, ich meine, dass wir keine anderen Herren brauchen, sondern keine. Und das ist so für viele irgendwie doch auch ein bisschen drin. Klar, irgendwie lebte, ich glaube, wenn Bertolt Brecht in der heutigen Zeit gelebt hätte, dann hätte er viele Dinge hier erlebt, von denen er damals nur geträumt hätte. Was es so an Mitbestimmung, an Arbeitsschutz, an Kündigungsschutz, an vielen Rechten auch gibt mittlerweile. Halleluja. Und doch kann ich ihn auch verstehen, auch gerade wenn man mal so ein bisschen irgendwie auch mal über den Tellerrand von Deutschland hinausschaut, wie andere Menschen leben müssen. Und Jesus weiß das auch, dass dieses Thema eigentlich ein Thema ist, was wir häufig nicht positiv erleben. Er sagt, und das wird uns an drei Stellen überliefert, Matthäus, Markus und Lukas, da rief er seine 12 Leute zu sich und sagte, ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Und die Tyrannen lassen sich sogar noch Wohltäter des Volkes nennen. Und ich glaube, dass so dieses, dass er das auch wusste, dass das für viele Leute einfach ein total, schon fast ein Misserfolgsthema ist, wenn man das mal global sieht. Wenn Leute viel Macht haben, dass das so nach dem Motto gefühlt, das geht immer in die Hose. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, wie gehen wir damit um? Man muss ja irgendwie eine Strategie haben, wie wir mit schlechten Dingen umgehen. Kein Mensch kann sich davor schützen, dass er mit negativen Erfahrungen konfrontiert wird. Und was die Leute mit dir umgegangen sind, das sagt natürlich auch was über die Leute aus. Aber wie du mit diesen Erfahrungen umgehst, das sagt etwas über dich aus. Und man braucht manchmal eine Strategie, wie man damit umgeht. Und ich möchte euch gerne heute mal so drei Punkte vorstellen, was wir mit diesen schlechten Erfahrungen mit Leiterschaft, und einige haben ja auch schlechte Erfahrungen mit Gemeinde gemacht, in dem Kontext Gemeinde, dass da einfach Leute Böcke geschossen haben oder halt auch viel Schlimmeres. Was machen wir damit? Und das Erste, dagegen sein. Vielleicht hast du nicht damit gerechnet, dass das irgendwie jetzt hier so kommt, dagegen sein, aber ich bin total froh, dass die Bibel, das Buch, wo es hier irgendwie regelmäßig drum geht, was wir Wort Gottes nennen, ist ein Buch, wo ständig Männer Gottes sich gegen ungerechte Herrscher auflehnen. Mose in der Kraft Gottes gegen den Pharao. Micha gegen Ahab. Oder Johannes der Täufer gegen Herodes. Und auch in der Kirchengeschichte bin ich so froh darüber und auch schon stolz darüber, dass wir so prächtige Leute haben, die den Mut hatten, auch aufzustehen gegen Unrecht und sich anzulegen. Dietrich Bonhoeffer, was sind wir heute stolz auf ihn? Er ist irgendwie so fast so einer der Vorzeigechristen, der halt auch Leute, die überhaupt nicht an Jesus glauben, die eine hohe Meinung von ihm haben, die eine hohe Achtung vor diesem Mann haben, was der geschrieben hat, was der gedacht hat. Und unter anderem auch deswegen, weil er sich aufgelehnt hat, weil er dagegen war, weil er was dagegen gesagt hat. Und ich finde, das ist wichtig, auch das mitzubekommen. Und jetzt hatte ich gerade eingangs schon gesagt, dass auch in unseren politischen Bandbreiten wir global gesehen es uns besser geht als in 99% der anderen Länder. Und trotzdem erleben wir das ja auch hier, dass irgendwo Leute in der Position sind und die ausnutzen. Ich habe mal eine Geschichte gehört, die mich irgendwie doch beeindruckt hat. Ich will mal nicht den Namen nennen von demjenigen. Aber der war auf einer Arbeitsstelle und hat dort mitbekommen, wie der ihm Vorgesetzte die Auszubildende dermaßen zur Sau gemacht hat, wegen einer Lappalie, dass die heulend im Pausenraum saß. Und dann ist derjenige, zu dem er hat das mitbekommen, hat sich mit der Auszubildenden unterhalten und war so geschockt davon. Und es gibt eine Menge Leute, auch hier, wenn ich mich mit Leuten von euch unterhalten habe, die haben in der Ausbildung Sachen erlebt, das war richtig übel. Es gibt sogar Leute, die dann immer noch manchmal von träumen, was da Leute ihnen, so, wie die mit denen umgesprungen sind. Und derjenige, und das hatte auch mit seinem Glauben zu tun, mit seiner Überzeugung, ist zu dem Vorgesetzten hingegangen und hat gesagt, hey, das war absolut nicht in Ordnung. Das war gerade eine Riesensauerei, was du gemacht hast, wie du mit der umgegangen bist. Wenn ich das noch irgendwann mal miterleben sollte, dann verprügel ich dich windelweich. Und dann ist er zu dem Chef der Firma gegangen, hat gesagt, ich würde gerne den Rest des Tages heute frei nehmen, denn ich habe gerade dem Herrn so und so Schläge angedroht. Meinem Vorgesetzten und der Chef. Ugh. Und dann hat gesagt, die Situation war so und so, aber ich will das nicht hinnehmen. Sowas. Ich würde gerne dagegen aufstehen. Jetzt können wir natürlich im Anschluss gerne darüber diskutieren, ob das immer so der Königsweg ist, Schläge anzudrohen. Das ist nicht mein Thema. Aber ich glaube, dass es auch gut ist, dagegen zu sein. Dass es auch ein Teil unseres christlichen Erbes ist. Paulus beispielsweise, einer unserer prächtigsten Vorreiter, ja, der auch ein Jesus-Nachfolger war, hat quasi sein ganzes Leben immer nur Ärger gehabt mit führenden Leuten. Mit den führenden Leuten in den Synagogen, mit allen Stadtoberhäuptern. Also eigentlich, wenn er mal irgendwo keinen Trouble hatte, dann war das eher die Ausnahme. Ständig im Gefängnis, ständig verhauen worden. Unglaublich. Also ein wirklicher totaler Troublemaker. Und wenn du schon weißt, oh, der kommt jetzt auch in unsere Stadt, dann, das gibt Ärger. In der Apostelgeschichte wird uns viel davon berichtet und unter anderem eine kleine Situation habe ich mal rausgegriffen. Da soll er mal wieder verhaftet werden mit seinen Leuten. Aber die Verhaftung missglückt, er entwischt ihn und stattdessen werden die Leute verhaftet, die ihn untergebracht haben. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen des Gastgebers ausspricht, ob der wirklich Jason geheißen hat. Ich nenne ihn jetzt mal Jason, das klingt so ein bisschen hebräischer oder auf jeden Fall klingt so ein bisschen mehr nach Antike. Und da steht in der Apostelgeschichte, als sie die beiden dort nicht fanden, schleppten sie Jason und einige andere Brüder vor die Stadtobersten und riefen, die Leute, die in der ganzen Welt Unruhe stiften, sind in unsere Stadt gekommen. Jason hat sie in sein Haus aufgenommen. Allesamt verletzen sie die Gesetze des Kaisers und behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Und natürlich ist in dieser Anklage auch natürlich eine Menge Humbug. So. Ja, die verletzen alle Gesetze. Ich meine, wenn du wirklich, also überleg mal, du würdest versuchen, alle Gesetze des deutschen Staates zu verletzen. Also das ist ja der Stress pur, wenn du, also alles, was machen willst, was verboten ist. Natürlich ist da eine Übertreibung dabei und so weiter. Aber er hat sich überall irgendwie auch, nicht weil er das da so tierisch Bock drauf hatte oder weil er so ein Agro-Typ war, aber es war Teil unserer christlichen Identität, auch mal dagegen zu sein. Und es ist auch Teil der christlichen Identität weltweit, auch sich immer wieder auch mal gegen Dinge aufzulehnen. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Leiterschaft weiterhin positiv zu sehen. Ich möchte mal eine Bibelstelle nehmen und diese Bibelstelle, oder erst noch eine andere, dass dieses Prinzip von Leiterschaft, dass es nach wie vor ein gutes Prinzip ist. Wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Wo aber viele Ratgeber sind, da geht es ihm gut. Weise Führung, ja. Aber was ist, wenn die Führung überhaupt nicht weise ist, wenn es wirklich eine grottige Führung ist? Und da gibt es einen Bibelvers und ich wünschte, also ich sage das jetzt mal hier im Vertrauen, hören ja nur ihr und dann noch die ganzen MP3-Hörer. Nein, aber ich wünschte fast, er würde nicht so in der Bibel stehen. Weil er mich ärgert und weil er irgendwie, er passt auch nicht in meine Überzeugung richtig rein. Er steht im Römerbrief und der Römerbrief, das war häufig so, wie auch überhaupt bei den Briefen, dass das eher manchmal so ein Antwortschreiben war auf die Fragen der Leute damals. Und die Christen in Rom haben halt in der bösen Zeit gelebt, im sogenannten Imperium Romanum, hatten einen absolut hochgradig bescheuerten König oder Kaiser, nämlich Kaiser Nero. Und die Leute, die da auch in den Führungspositionen waren, die sind teilweise durch Korruption an ihre Ämter gekommen und ihre Positionen, und die Provinzen wurden unterdrückt und ausgepresst, damit der Reichtum in Rom dort finanziert werden konnte. Und zumal der Kaiser auch die Christen auch ziemlich stark verfolgen ließ. Und dann hören sie, okay, Paulus ist auf dem Weg zu uns. Also wir haben hier eh schon Probleme. Und dann kommt auch noch Paulus, der Troublemaker. So. Wie sollen wir jetzt damit umgehen? Ja, Jesus ist doch jetzt König. Sollen wir denn überhaupt noch diesen König, diesen Kaiser hier Steuern zahlen? Und er sagt Folgendes. Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Bam. Ja, hey, genau, Ju hat jawohl geschrien. Dreht euch einmal um, weil sie arbeitet beim Ordnungsamt. Genau, das wäre, glaube ich, so, das ist vielleicht die Bibelstelle für dich, die du immer mal wieder deinen Klienten vorhalten kannst. Ja. Das wäre doch super. Ja, und vielleicht geht es auch genau darum, so ein bisschen. Also es ist eine der Bibelstellen, die man sicher am besten irgendwie so aus dem Zusammenhang reißen kann und mit der man ganz extreme Sichtweisen rechtfertigen kann. Zum Beispiel die Sichtweise, jeder Diktator, und sei er noch so übel, hat Gott höchstpersönlich eingesetzt. Wenn das so wäre, müssten wir den restlichen Teil der Bibel aber erstmal aus dem Buch rausreißen, weil das dann ja mit dem anderen Rest ja überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Also so eine extreme Deutung ist für mich überhaupt nicht denkbar oder zulässig, weil die anderen Bibelstellen, auch gerade das, was ich eingangs gesagt habe, ja dem wieder total widerspricht. Auf der anderen Seite ist das Prinzip von Leitung gut. Und es ist auch das, was Jesus auch gesagt hat, hey, gebt Gott, was Gott gehört, und gebt dem Kaiser halt auch, was dem Kaiser gehört. Leitung weiterhin positiv sehen. Und ich glaube, alles, was missbraucht wird, war ja vorher mal für irgendwas brauchbar. Wenn du ein schönes Messer hast, das kann natürlich ganz übel missbraucht werden. Vertrauen unter Menschen ist etwas absolut Feines und wir leben alle davon. Und doch wissen wir, wie schlimm Vertrauen missbraucht werden kann. Nähe und Geborgenheit und Zärtlichkeit ist etwas, wonach sich im Normalfall jeder Mensch sehnt. Und trotzdem wissen wir auch da, dass Leute dort schlechte Erfahrungen gemacht haben, wo ihnen mal jemand zu nahe gekommen ist, wo sie das nicht wollten. Hören wir deswegen auf und wir sind vielleicht vorsichtiger geworden, hoffentlich. Und trotzdem wollen wir ja nicht total distanzlos sein zueinander, ganz distanziert. Genau, wir wollen nicht distanzlos sein, aber auch nicht total distanziert. Nur weil Gnade ausgenutzt wird, hören wir ja nicht auf, über Gnade zu predigen. Nur weil die ganzen guten Dinge in der Bibel, weil vieles davon auch immer mal wieder auch missbraucht wird, glauben wir doch weiter daran. Wollen wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten? Ja, das Prinzip Leiterschaft, daran weiter festzuhalten. Leiterschaft weiterhin positiv sehen. Und der letzte Punkt ist für mich der Punkt Vergebung. Und ich habe mal auf die Tische so kleine Zettel gelegt und auch Stifte. Und ich glaube, dass Vergebung einer der Hauptschlüssel ist im Leben. Und ich möchte gerne zum Abschluss auch so dieser Predigt darauf nochmal zu sprechen kommen. Wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, der Hauptwege, die Jesus uns eröffnet hat, ist zu vergeben. Und darin liegt die totale Power. Und Vergebung ist nie leicht, das hat nie jemand gesagt. Vergeben ist anfangs der viel schwerere Weg, aber es liegt die totale Kraft da drin. Und ich glaube, ich habe euch mal diese Zettel hingelegt, dass ihr doch vielleicht auch mal euch ein paar Zettel nehmt und mal die Namen von den Leuten aufschreibt, von denen ihr so richtig mal enttäuscht gewesen seid. Oder Chefs, auf die ihr eigentlich immer noch einen heimlichen Zorn habt, wenn ihr eine Voodoo-Puppe basteln wolltet, dann würde sie so aussehen wie, keine Ahnung, der Lehrer von damals. Oder ja, welche Leute eigentlich doch noch sind, dass ihr euch doch immer noch manchmal, wenn ihr sauer seid, das doch noch beschäftigt. Oder auch welche Gemeindeleiter, wo ihr sagt, ja Mann, die waren mal so Vorbilder, dann sind die so abgekackt. Und das fand ich, das hat mich mit runtergezogen, regelrecht. Dass ihr die mal aufschreibt. Corrie ten Boom ist eine meiner persönlichen Glaubensheldinnen. Eine Holländerin, die in der Nazi-Diktatur mit ihrer Familie Juden versteckt hat in ihrem Haus. Das ist irgendwann rausgekommen und sie ist mit ihrer Familie ins KZ gekommen. Und sie ist die Einzige, die diese Zeit im KZ überlebt hat. Und Jahre später, nach der Befreiung auch des KZ Ravensbrück, wo sie Insassin war, ist sie eine Predigerin geworden. Und ihre Botschaft war vergeben. Und ich glaube, wenn eine Frau auch negative Erfahrungen gemacht hat mit Leitung, mit Leuten, die einem nun mal vorgesetzt sind, dann gehört sie auf jeden Fall dazu. Und sie schreibt, dass sie im Jahre 1947 in München einen Gottesdienst predigen durfte über Vergebung. Und dort trifft sie jemanden nach dem Gottesdienst. Ich lese das einmal vor. München im Jahre 1947. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit dem Totenschädel und den gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham. Ich erinnere mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das KZ nicht. Ich erinnere mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Häscher gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, Sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Er fuhr fort, ich bin Christ geworden. Er streckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden Sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann. Doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte mit meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich im KZ Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an die Bibelstelle, wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die in ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand immer noch vor dem Mann, Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Und ich möchte, dass du diese Zettel, wenn wir gleich auch noch Lobpreis machen, dass du mal diese Namen aufschreibst. Ich hoffe mal, dass da wenig Leute sind, die so solche herben Dinge erlebt haben. Und es ist der Königsweg, Dinge innerlich frei zu werden. Das Thema positiv zu sehen, denn es ist so ein positives Thema, leiten und geleitet zu werden. Es ist ein schönes Thema. Es sollte etwas Gutes sein. Und wenn du auch sagst, ich will vergeben oder ich will zur Vergebung irgendwie durchbrechen, dann möchte ich dich bitten, dass du diesen Zettel in den Mülleimer, den stellen wir da vorne hin, dass du ihn fest zusammenknüllst oder zerreißt und das dann hinter in diesen Mülleimer packst. Den stelle ich jetzt in die Mitte des Raums. Und wenn du sagst, nee, nur weil das jetzt in so einem Gottesdienst kommt, das mache ich jetzt nicht. Außerdem hat das derjenige sich nie bei mir entschuldigt oder wird sich auch nie wieder entschuldigen. Dann kannst du diesen Zettel tief in deine Hosentasche stecken. Und diesen Zettel eine Weile noch mit dir rumtragen, weil du eh diesen Namen auch noch mit dir rumträgst. Und vielleicht auch im Laufe der Woche nochmal sagst, doch, ich möchte das eigentlich auch erleben. Leiden und geleitet werden. Ich glaube, dass hier was total Schönes drinsteckt. Und ich bitte die Band jetzt nochmal nach vorne. Und dass wir ein bisschen Lobpreis machen. Und dass dieses Thema noch ein bisschen in uns arbeiten kann. So, wollen wir den Joe nochmal ranlassen. Alle, die im Freakurlaub waren, wissen, was gemeint ist. Genau. Ich hoffe total, dass mein Name jetzt nicht auf die ganzen Zetteln drauf steht. Das wäre echt schade. Aber ich würde es für möglich halten, dass das irgendwie auch, dass Leute auch sagen, Mann, das war irgendeine Situation, war echt doof. Und dann finde ich das super, wenn da Versöhnung auch stattfindet. Wir machen jetzt erst noch ein bisschen Lobpreis und dann werden wir auch noch mal beten. Aber jetzt nicht direkt nach der Predigt.